Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Elena Gorgis.
Herzlich willkommen. Der Gründer des Messenger-Dienstes Telegram, Pavel Durov, ist in Paris festgesetzt worden. Was genau man ihm vorwirft und welche Konsequenzen das haben könnte, darüber spreche ich gleich mit einem Anwalt für IT-Recht. Außerdem besuchen wir noch einmal das Kunstfest Weimar, bei dem nicht jede Idee auch wirklich aufgeht, wie unser Kritiker berichtet. Und wir sprechen mit dem Buchautor Thomas Galli, der dafür plädiert, Gefängnisse abzuschaffen. Der Messenger-Dienst Telegram ist schon lange kein reines Chatportal mehr. In Russland oder der Ukraine zum Beispiel ersetzen Telegram-Kanäle für viele Menschen inzwischen die klassischen Medien. Der Haken dabei, diese Kanäle können vollkommen anonym bleiben und damit ungestört Falschinformationen, Hass und Hetze verbreiten. Behörden haben keinen Zugriff auf die Absender. Doch jetzt ist der Gründer des Messenger-Dienstes Telegram, Pavel Durov, in Paris festgenommen worden. Er stammt aus Russland, lebte aber in Dubai. Daher ist es interessant, welche Reaktionen jetzt aus Russland zu der Festnahme kommen. Obwohl zuletzt in Russland selbst kremltreue Telegram-Kanäle auf Druck ihre Arbeit einstellen mussten, sieht das russische Außenministerium jetzt in Europa die Pressefreiheit bedroht. Björn Blaschke berichtet.
Der stellvertretende Sprecher der russischen Staatsduma schlug vor, die Freilassung von Pavel Durov zu beantragen. Er habe einen entsprechenden Appell an Außenminister Sergei Lavrov gerichtet. Denn Durovs Verhaftung könne politische Gründe haben und ein Mittel sein, um Zugang zu persönlichen Informationen von Telegram-Nutzern zu erhalten. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums erklärte, dass die diplomatische Vertretung ihres Landes in Paris sofort ihre Arbeit aufgenommen habe. Dabei ignoriert sie die Tatsache, dass Durov, der auch französischer Staatsbürger ist, offenbar gar nicht um konsularischen Beistand gebeten hat. Ohnehin hat er ein eher konfliktreiches Verhältnis zur russischen Staatsführung. Mal weigerte er sich, die Telegram-Kanäle von Regierungskritikern zu sperren, mal weigerte er sich, Daten von Protestierenden an den russischen Geheimdienst weiterzugeben. Letztlich ist er deshalb vor 10 Jahren aus Russland geflohen. Die russische Staatsführung, die nicht gerade für ihre Liebe zum Journalismus bekannt ist, spielt sich nun als Retterin der Pressefreiheit auf. Die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau unterstellt den französischen Behörden, sie wollten den Telegram-Gründer mundtot machen.
Auch das Deutsche Bundesamt für Justiz hatte gegen Telegram schon vor 2 Jahren Bußgelder in Höhe von mehr als 5 Millionen Euro verhängt, weil sich Beschwerden über Hasskriminalität nicht durchsetzen lassen. Das Unternehmen hat keine Kontaktperson in Deutschland benannt. Ist die Festnahme von Pavel Durov jetzt also der Gamechanger? Das möchte ich mit Janjo Yoon besprechen. Er ist Anwalt für IT- und Wirtschaftsrecht und bekannt dafür, es im Kampf gegen Hass im Netz mit den großen sozialen Netzwerken vor Gericht aufzunehmen. Guten Abend, Herr Yoon.
Guten Abend, grüße Sie.
Was war Ihr erster Gedanke, als Sie von der Festnahme gehört haben?
Ja, die Nachricht hat mich, wie viele andere, zunächst mal kalt erwischt und ich hatte ehrlich gesagt ein schlechtes Gewissen. Ich habe mich nämlich in letzter Zeit wenig um Telegram gekümmert, mehr um TikTok und X. Dabei war die Situation auf Telegram ja nicht besser geworden, aber wir haben uns alle so ein bisschen daran gewöhnt, dass man gegen Telegram nichts tun kann.
Ja, in den vergangenen Jahren mussten Konzerne wie Facebook, Google und Twitter personell aufrüsten, um die Verbreitung von Falschinformationen und Hass auf ihren Seiten zu verhindern oder in ihren Netzwerken. Ja, nur bei Telegram kam man irgendwie nicht weiter, man kam an niemanden ran, die Firma existiert quasi gar nicht in Deutschland, es gibt keine Kontaktperson. Wird sich das jetzt mit der Festnahme von Pavel Durov ändern?
Das ist eine spannende Frage. Wir wissen es nicht genau, weil Herr Durov ist ja nicht in Geiselhaft. Also ein Deal, bessere Unternehmenspolitik gegen Freilassung wird es vermutlich nicht geben. Aber es könnte ein Signal entstehen, nämlich das Signal, dass die europäischen Staaten jetzt auch mit der Wirkung des Digital Services Act jetzt tatsächlich ernst meinen. Denn in der Vergangenheit war es so, als gäbe es so ein Gentleman Agreement zwischen der Bundesregierung und Telegram. Man konnte sich nicht richtig durchsetzen, aber Telegram hat dann nach einigem Druck so ein paar symbolische Maßnahmen gemacht, nämlich die Kanäle von Attila Hildmann gesperrt und die dazugehörigen. Das war nicht wirklich eine Umsetzung der gesetzlichen Pflichten, aber das hat gereicht, um eine Nachricht zu machen. Guck mal, wir haben doch was getan. Und danach hat man anscheinend Herrn Durov in Ruhe gelassen. Und vermutlich hat er sich jetzt ein wenig verkalkuliert, weil er dachte, das würde ausreichen.
Als Geschädigter hatte man ja überhaupt keine Möglichkeit, gegen Telegram vorzugehen. Also zum Beispiel, wenn das Telegram-Konto gehackt wurde oder wenn Falschinformationen verbreitet wurden über einen. Auch Waffen oder Drogen soll man sich über Telegram bestellen können. Warum ist dieser Messenger-Dienst eigentlich noch nicht verboten worden? In Spanien hat das ein Richter ja in diesem Jahr getan, aber das Verbot ist dort erstmal ausgesetzt.
Ja, man hat nicht viel getan. Man hat nicht mal das getan, was man tun könnte. Man hätte ja nicht den ganzen Messenger verbieten müssen. Da werden jetzt viele sagen, das ist ja technisch gar nicht möglich. Man hätte allerdings in den App Stores das Angebot von Telegram begrenzen können. Und das wäre auch ein echter Schlag gegen Telegram gewesen. Aber selbst das hat man nicht gemacht und nicht mal die Bußgelder verhängt in der Höhe oder in der Regelmäßigkeit, wie es möglich gewesen war. Man hat also Telegram relativ lange verschont, eigentlich auch, weil in Deutschland zumindest das politische Interesse an einer Durchsetzung nicht besonders hoch war.
Auf der anderen Seite muss man sagen, Telegram ist sehr erfolgreich und ermöglicht es zum Beispiel auch Oppositionellen in repressiven Regimen, wie zum Beispiel dem Iran, verschlüsselt miteinander zu kommunizieren. In der Ukraine ist das auch so eine Art Infrastruktur geworden, weil da die Warnungen über die russischen Raketen früher verbreitet werden als bei der offiziellen Warn-App, zumindest ein paar Sekunden früher. Ist Telegram ja so eine unersetzliche Kommunikationsinfrastruktur geworden?
Ja, da kommt immer wieder das Argument, dass Telegram ja auch gut ist in bestimmten Staaten, aber wir haben zur Orientierung zwischen Gut und Böse das Recht. Und Telegram muss sich ans Gesetz halten, ob das jetzt für Oppositionelle in einem Land gilt, dem wir kritisch gegenüberstehen oder im eigenen Land. Also die Orientierung, die Maßstäbe müssen eigentlich die gleiche sein. Aber unersetzlich ist keine App. Insbesondere dann nicht, wenn sie deswegen unersetzlich ist, weil so viele es nutzen. Wenn sie verboten werden würde oder anders benutzt werden müsste, dann würden die Leute halt auf andere Dienste umschwenken. Also insofern gibt es dort keinen Grund, Telegram zu schonen oder denen gar zu erlauben, sich über das Gesetz hinwegzusetzen.
Sie als Anwalt, Sie kennen ja auch die Opferseite. Was macht das eigentlich mit Menschen, die zum Beispiel jetzt Opfer von Hasskriminalität im Netz geworden sind, wenn die ihr Recht nicht durchsetzen können?
Das ist hochgradig frustrierend. Die Menschen verlieren nämlich dann den Glauben an den Rechtsstaat, wenn sie Opfer werden und das geschriebene Gesetz im Grunde genommen nicht anwendbar ist, man es nicht durchsetzen kann. Und auf der anderen Seite erleben die Täter, dass sie tun können, was sie wollen, weil der Staat ihnen nichts entgegensetzt. Und das bewirkt einen immensen Schaden für unsere Demokratie und die Gesellschaft, weil dann auf einmal nicht mehr das Recht der Maßstab dessen ist, was passiert, was sich durchsetzt, was auch beiträgt zur politischen Willensbildung, sondern einfach nur das Recht des Stärkeren.
Das Bundesjustizministerium hat es ja zumindest versucht, monatelang Telegram per Post den Bußgeldbescheid am Firmensitz in Dubai zu übermitteln, aber vergeblich. Irgendwas war dann immer nicht ganz richtig oder ja, Telegram war nicht erreichbar. Hält Telegram die deutschen Behörden zum Narren?
Das haben sie. Also tatsächlich, sie haben Katz und Maus gespielt, die haben eine Adresse in Dubai angegeben, wo angeblich nicht einmal echte Büroräume vorhanden waren. Dann hat die Bundesregierung es irgendwann mit öffentlicher Zustellung versucht, das hat auch funktioniert, aber am Schluss muss man das Bußgeld ja auch durchsetzen und das ist jetzt irgendwo in den juristischen Mühlen. Davon haben wir schon ziemlich lange nichts mehr gehört, weil das liegt jetzt beim Amtsgericht Bonn. Das ist eine unendliche Odyssee, die viel zu langsam läuft und wo auch die Behörden viel mehr hätten tun können, wenn sie denn nur gewollt hätten. Die Franzosen machen jetzt Fakten durch die Festnahme. Ob Deutschland das überhaupt gemacht hätte, wenn Herr Durov in Deutschland gelandet wäre, ist noch eine andere Frage. Aber jetzt kommt auf einmal Bewegung in die Sache rein.
Die französische Polizei hält sich bisher bedeckt. Was denken Sie, wie geht es jetzt weiter? Versuchen da jetzt die deutschen Behörden, die französischen Kollegen zu erreichen und Herrn Durov habhaft zu werden?
Sie sollten es sicherlich tun, denn wir wissen ja nicht genau, wie viel die französischen Behörden hier durchsetzen wollen. Und wir haben in Deutschland Straftaten, die auch in Deutschland geahndet werden könnten. Insofern wäre es sinnvoll, Deutschland würde sich auch anschließen an das Verfahren, vielleicht sogar ein Auslieferungsgesuch stellen, was möglich ist, trotz der französischen Staatsbürgerschaft. Man wird dann sehen, ob die strafrechtliche Ahndung hier in Frankreich stattfindet oder dann vielleicht doch in Deutschland oder ob die sich miteinander abstimmen.
Der Anwalt für IT- und Wirtschaftsrecht Zhanzhou Yun über die Konsequenzen, die Festnahme von Pavel Durov, dem Gründer des Messenger-Dienstes Telegram, haben könnte. Wir haben hier in Fazit schon ein paar Mal zum diesjährigen Kunstfest Weimar geblickt, das größte Festival für die zeitgenössischen Künste in Ostdeutschland. Hören Sie gern rein, jederzeit über die Deutschlandfunk-App. An diesem Wochenende hat unser Kritiker und Landeskorrespondent in Thüringen, Henry Bernhard, noch einmal verschiedene interessante Veranstaltungen und Premieren besucht. Guten Abend nach Weimar.
Guten Abend.
An diesem Wochenende standen besonders Diskursformate zu Kunstfreiheit, der Bedrohung der Demokratie und zu Erinnerungskulturen im Fokus. Zum Beispiel gab es gestern Abend poetische Positionen verschiedener Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Was haben Sie da mitgenommen?
Also der Fonds Darstellende Künste realisiert mit weiteren Partnern in 8 Städten so verschiedene Formate und Foren für Kunstfreiheit und Demokratie unter dem Titel Die Kunst viele zu bleiben. Und hier auf dem Kunstfest in Weimar, Sie erwähnten es gerade, besonders einprägsam das Format Poetische Positionen. Da waren die Autoren Manja Präkels, Anna Rabe, sie waren Ben Yishai und Benis Utlu und sie trugen im leider nur mäßig besetzten Audimax der Bauhaus-Uni literarisch-politische Texte für diesen Anlass vor. Und die waren nicht nur politisch, sondern wirklich poetisch. Sie waren zornig, wütend, persönlich. Also das war viel mehr, als ich erwartet hatte. Und es war in großen Teilen wirklich starke Literatur. Die Bruchstellen der Gegenwart wurden da sichtbar, also Gewalt, Rechtsextremismus, Fremdenhass. Und die wichtigste Aussage von allem, nichts von dem, was jetzt in der Wahl, in der Landtagswahl bevorsteht, also 30% AfD, ist neu, ist überraschend, das war alles schon da. Also die Glatzen mit den Baseballschlägern der 90er Jahre, die tragen jetzt Anzüge und ziehen in die Parlamente ein.
Es gab also dann, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Lesungen, aber gab es auch Diskussionen zwischen den Autorinnen und Autoren?
Es gab keine Diskussion und die Lesung würde ich eher als Performance bezeichnen. Also das war schon ein bisschen lebendiger. Keine Diskussion, weil es erstens so gedacht war und zweitens, weil auch die Grußworte 30 Minuten lang dauerten. Also diese Unsitte der langen Grußworte war auch wieder dabei. Auch die Texte standen ja auch für sich und ich habe mal eine kleine Collage gemacht in der Reihenfolge Manja Präkels, Sivan Ben Yishai, Anne Rabe und Denis Utlu.
Meine Freunde und ich, eine kleine radikale Minderheit von Weltverbesserern, starrten jahrelang auf Fotografien von Aufmärschen, wie es sie heute wieder gibt, die nie vergangen sind. Neues Öl in alte Feuer.
Wo ist die Integrationsklasse? Wir werden Klassenbeste. Wie sieht das Zimmer aus? Ist es sauber? Wo ist der Besen? Gebt uns einen Besen. We will volunteer. Wir geben endlich etwas zurück. Okay, und jetzt, wo ist der Besen? Der Handfeger. Freiwilligen Arbeit macht glücklich. Jetzt fühlen wir uns besser. Und bitte kein Bargeld. Die Bezahlkarte ist mehr als genug. Ich fühle mich geehrt. Ich danke Ihnen. Gibt es noch etwas, was ich für Sie tun darf?
In Ostdeutschland entscheidet sich gerade, ob der Faschismus auch in Deutschland wieder zum Soundtrack wird. Die Hits der 30er, 90er und das Hässlichste von heute.
Du bist nicht mehr kahlgeschoren. Dein Grinsen ist breiter. Die Zeit hat für dich gearbeitet, glaubst du. Aber ich bin immer noch hier. Tief in dir drin weißt du, du brauchst mich. Du brauchst mich für deinen Hass. Du brauchst mich, um du zu sein.
Also das war jetzt mal ein kurzer Ausriss aus den Texten von Manja Präkels. Sie waren Ben Yishai, Anne Rabe und Denis Utlu. Und ich muss zugeben, es ist mir schwer gefallen, diese Auswahl zu treffen, weil sie wirklich alle sehr gut waren. Die Texte kamen auch sehr gut an und die Diskussion gab es dann nach der Veranstaltung auf dem Hof der Bauhaus-Universität.
Dann sind Sie weitergezogen zu einer Theaterpremiere mit dem Titel Wacker, zu Deutsch Kuh, von Chiles wichtigstem Theatermacher Guillermo Calderón. Was ist das für ein Stück?
Also die Geschichte ist, eine Frau bekommt eine Kuh geschenkt und weiß nicht so recht damit, was anzufangen. Und daraus entspinnt sich eine Dramaturgie der Ratlosigkeit, der Verzweiflung, die für einige tödlich endet, nicht nur für die Kuh. Also Gewalt als Ausweg aus Problemen, auch so eine Art Allegorie auf Faschismus. Eine weitere Ebene war dann auch, zeigt dann so ein belangloses Billigfernsehen mit Talkformaten, die auf Sensationen und Nichtigkeiten beruhen. Und im Programmheft stand auch was davon, es geht um ein marginalisiertes, gesellschaftlich wirkungsloses Theater. Da dachte ich mir, kann ich eigentlich nur zustimmen. Auch formal fand ich es etwas seltsam. Alle sprachen in einem sehr kleinen Theatersaal, ausschließlich Mikrofone. Das hat den Eindruck verstärkt, dass hier etwas verkündet werden soll. Ganz am Ende kamen dann noch explizite politische Botschaften. Also in der Schule nannten wir das mal eine explizite Fabelmoral. Und dagegen steht ja eigentlich die Forderung der Dramaturgie, Dinge und Verhältnisse zu zeigen und nicht nur zu behaupten.
Okay, dann ziehen wir schnell weiter und zwar zu einem Abend der 14-tägigen Performance von Georges Camerun und seinem Team. Die steht unter dem Motto, bevor wir kippen. Welchen Eindruck hat diese Performance auf Sie gemacht?
Das war für mich die größte Enttäuschung. Es war keine Performance entgegen dem Programm. Heute war es eigentlich nur die Ankündigung für das geplante Überprüfungskabarett, das 2 Wochen lang allabendlich der Frage nachgehen soll, was wir behalten, was wir vielleicht abschaffen könnten oder dem freien Markt überlassen. Im Kunstfestpavillon auf dem Theaterplatz in Weimar. Es war ein thematisch irrlichterndes und zielloses Gelaber über das Gendern, über Geschlechtsidentität, über die deutsche Einheit. Eine krude These nach der anderen wurde halbherzig aufgestellt, um sie dann nicht wirklich zu diskutieren. Zum Beispiel die West-CDU habe 1989 Flugblätter in den Osten geschafft, damit auf den Demos nicht mehr "Wir sind das Volk", sondern "Wir sind ein Volk" gerufen wird. Und damit wurden die unschuldigen Ossis in die Wiedervereinigung getrieben. Es gab noch mehr solche Thesen. Und es gab auch eine Vorgeschichte zu dem Abend. Tagsüber auf dem Theaterplatz etwas, was ich als Jahrmarkt der Peinlichkeiten bezeichnen würde. Da gab es so ein Karaoke für die Demokratie und dann konnte man dann Wind of Change oder ein bisschen Frieden singen. Es gab auch einen Wettbewerb, das am häufigsten gesungenen Lied ist, gewonnen hat, dann Wind of Change. Ich finde, damit disqualifiziert sich ja schon jeder Wettbewerb. Daneben stand eine Wand, auf die man Senf streichen konnte, also seinen Senf dazugeben. Und später wurde da ein großer Genderstern auf den Theaterplatz gemalt. Und dazu gab es dann Anweisungen der Schauspielerin Tina Pfuhr, die mich wirklich sprachlos gemacht haben.
Während ich singe, wird Feline hier auf diesem Platz ein Gendersternchen malen. Auf das dürft ihr euch draufstellen, wenn ihr denkt, das Gendersternchen ist sehr wichtig und sollte unbedingt bleiben und da sein. Und wer das Gendersternchen abschaffen möchte und nicht daran teilhaben möchte, sollte bitte jetzt gehen. Der hat nämlich auch kein Recht, das Lied Wind of Change von mir zu hören jetzt. Also, jeder, der sich nicht draufstellt, glaubt, dass das Gendersternchen überflüssig ist und weggehört. Der gehört vielleicht auch weg von diesem Platz.
Also wer es nicht verstanden hat, wer das Gendern gut findet, soll sich auf den Stern stellen. Wer nicht, soll gefälligst verschwinden. Also das ist schon eine sehr interessante Vorstellung von Toleranz und Demokratie. Und wir reden ja hier über den öffentlichen Raum. Also ich habe nicht das Gefühl, dass in diesem Format dann auch in den nächsten Tagen ergebnisoffen diskutiert werden soll.
Dann bleibt mir nur noch zu fragen, welche Stimmung erleben Sie denn jetzt auf dem Kunstfest Weimar eine Woche vor der Landtagswahl in Thüringen?
Na, schon eine düstere Stimmung, denn die AfD steht in Umfragen stabil bei 30%, das BSW mit einer sehr unklaren Richtung bei 20%. Die Hälfte der Menschen möchte also Parteien wählen, die eher eine Heilserwartung wecken, die Frieden und ewiges Glück versprechen für die, die dazugehören. Und dieses Motto, wofür wir kämpfen, führt dann doch leider auch zu gegenseitigem auf die Schulter klopfen, im sicheren Bewusstsein auf der richtigen Seite zu stehen. Da ist viel von rechter Gewalt die Rede, aber von islamistischer Gewalt, von Terror und Solingen habe ich nichts gehört. Und deshalb war ein riesiges Glück, ein Konzert am Freitagabend. Stuart Copeland, der Schlagzeuger von Police, zieht ja mit Orchestern durch die Welt und spielt dann Songklassiker wie Roxanne oder Every Breath You Take in Weimar auf einer Bühne im See, im Park mit dem Philharmonischen Orchester Gera Altenburg und ein paar Rockmusikern ist er aufgetreten. Das war ein riesiger Spaß mit guter Laune. Da habe ich endlich diese Zuversicht gespürt. Das ist es, wofür wir kämpfen, was ja eigentlich das Motto von diesem Festival sein soll.
Henry Bernhard vom Kunstfest in Weimar, herzlichen Dank. In Berlin geht die Diskussion um eine zentrale Stadtbibliothek tatsächlich schon mehr als 100 Jahre. Aber obwohl es viele Pläne gab, gibt es bisher kein solches Gebäude. Da lohnt sich ein Blick in die finnische Hauptstadt Helsinki. Dort hatte man zuerst die Bürger gefragt, was für ein Ort die Stadtbibliothek werden soll und welche Ausstattung sie bekommen soll. Viele von den Wünschen wurden in 10 Jahren Bauzeit umgesetzt. Nur eine Sauna, die hat sie nicht bekommen. 2018 wurde die Bibliothek eröffnet und inzwischen zieht sie nicht nur die Bürger von Helsinki an, sondern auch Stadtentwickler aus aller Welt. Sophie Donges hat die berühmte Bibliothek mit dem schönen Namen Odi besucht und man kann dort nicht nur Bücher leihen.
Nur wenige Klicks dauert es, bis man den nächsten freien 3D-Drucker findet. Oder einen Slot für ein professionelles Musikstudio buchen kann. Oder einen Raum mit Spielekonsolen für sich und seine Freunde reserviert. All das lässt sich auf der Internetseite der Odi-Bibliothek erledigen. Denn Odi ist so viel mehr als eine Bücherausleihstelle. Ein Kulturzentrum zum Mitmachen, zum Zeitverbringen, ein Treffpunkt. Der Finne Robert Saito-Wirta spricht fließend Deutsch und ist einer der Geschäftsführer der Bibliothek.
In Finnland sind Bibliotheken tatsächlich eine Erweiterung des öffentlichen Raumes. Nach dem Bibliotheksgesetz sind sie auch starke Förderer der Meinungsfreiheit. Wir stehen hinter demokratischen Grundwerten da und bilden auch ein Symbol in der finnischen Gesellschaft für dieselben demokratischen Werte.
Odi, das ist finnisch und bedeutet Ode. Geschrieben wurde diese Ode von den Menschen in Finnland. Die Planung dauerte ein Jahrzehnt und wurde gelenkt, gesteuert, beeinflusst von Ideen der Bevölkerung. Was für ein Ort soll die neue Bibliothek werden? Das war die zentrale Frage. Viele Vorschläge wurden umgesetzt. Nur von einem Wunsch haben die Planer am Ende doch Abstand genommen.
Die Sauna war ein Vorschlag, da haben wir dann festgestellt, vielleicht ist die Bibliothek dann doch nicht der richtige Ort dafür, denn wir haben ziemlich viele Saunas hier in Helsinki und in Finnland.
Dass diese Bibliothek eine ist, die von der Bevölkerung gestaltet wurde, daran erinnert beispielsweise eine Wendeltreppe, ein Kunstwerk. An den Wänden stehen 381 Begriffe. Das waren Antworten auf die Frage, für wen soll diese Bibliothek gebaut werden?
Da gibt es solche wie Ystäville, für Freunde. Dann gibt es zum Beispiel Lukutaidottomille, also für diejenigen, die nicht lesen können. Und dann gibt es auch noch das Wort Taivaanrannamaalareille. Das ist ein Riesenwort, das bedeutet ungefähr so viel wie für diejenigen, die den Horizont bemalen, also für Träumer. Die Bibliothek soll für alle da sein.
Und so findet man in der Bibliothek nicht nur Menschen vertieft in ihre Bücher. Vor allem im zweiten Stock passieren ganz andere Dinge. Hier befindet sich das sogenannte Makerspace, der Macherraum. Man kann E-Gitarren ausleihen, sich an eine Nähmaschine setzen oder sich handwerklich im Maschinenraum austoben. Hier treffen wir Mike Cuyapeto an einem riesigen Laserschneider.
Ich bin echt froh, dass ich diesen professionellen Laserschneider einfach benutzen kann. So eine Maschine könnte ich mir nicht kaufen. So kann ich sie einfach mit der Bibliothekskarte nutzen, bezahle nur für das Material. Ich buche einen Slot und komme her. So einfach ist das.
Ende 2018, nach mehr als 15 Jahren Planung, öffnete Odi die Türen. Mehr als 10 Millionen Besucherinnen und Besucher wurden seitdem gezählt. In Helsinki ist sie als öffentlicher Treffpunkt nicht mehr wegzudenken.
Die US-Rockband Foo Fighters will sich gegen den Einsatz eines ihrer Lieder beim Wahlkampf von Donald Trump wehren. Eine Sprecherin der Musiker sagte dem Online-Magazin Billboard, die Band sei nicht gefragt worden. Wäre sie um Erlaubnis gebeten worden, hätte sie sie nicht erteilt. Nun würden angemessene Maßnahmen ergriffen. Etwaige Einnahmen aus juristischen Schritten sollen der Kampagne der Demokratin Kamala Harris zugutekommen. Trump hatte den Song My Hero am Freitag bei einem Wahlkampfauftritt in Arizona abgespielt. Der Schauspieler Jackie Chan wird das paralympische Feuer durch Paris tragen, am kommenden Mittwoch, wenn die Spiele eröffnet werden. Das hat heute das Organisationskomitee der Paralympics bekannt gegeben. Der 70-jährige Chan übernimmt das Feuer um 17.27 Uhr. Auch andere Prominente werden die paralympische Flamme tragen. Wer die letzten Fackelträger sein werden, ist wie immer bis zum letzten Moment unter Verschluss. Die Spiele in Frankreichs Hauptstadt dauern bis zum 8. September. Der Schauspieler Marc Hosemann ist mit dem Ernst-Lubitsch-Preis des Clubs der Filmjournalisten ausgezeichnet worden. Der Preis, der nach dem Regisseur Ernst Lubitsch benannt ist und die beste komödiantische Leistung in einem deutschsprachigen Film würdigt, wurde Hosemann heute in Berlin überreicht. Der Schauspieler erhielt die Auszeichnung für seine Rolle in dem Film »Sophia, der Tod und ich«. Marc Hosemanns Darstellung des personifizierten Todes sei von Komik und Melancholie gleichermaßen getragen, so die Preisgeber. Alexander Soyer.
Als Schauspieler ist er immer ein bisschen schräg, immer ein bisschen extrem, immer markant. Geprägt durch seine langen und wilden Jahre unter Frank Castorf an der Berliner Volksbühne und seit er nun etwas weniger Theater spielt, öfter auch im Fernsehen oder im Kino. Einen gewissen Witz bringt Hosemann meist sogar in seinen ernsthafteren Rollen mit und sein naiv liebenswerter Tod, den er mit einer grandiosen Mischung aus Slapstick und herrlicher Lakonie in Sophia, der Tod und ich spielt, macht ihn in diesem Jahrgang zum perfekten Ernst-Lubitsch-Preisträger.
Ein einzigartiges Projekt haben die Kunstgalerie TikTok im belgischen Antwerpen und die Kunsthalle Recklinghausen gestartet. Sie übernehmen für knapp 3 Monate den Ausstellungsort des jeweils anderen Kunsthauses. Zum Auftakt wurde in Recklinghausen die von TikTok kuratierte Gruppenausstellung Street Space Banger eröffnet. Gezeigt werden Werke von mehr als 80 internationalen Künstlerinnen und Künstlern. Im Gegenzug eröffnet Mitte September bei TikTok in Antwerpen die Sammlungspräsentation Storage Space aus der Kunsthalle Recklinghausen. Der Dom in Speyer wird für die nächsten 6 Jahre eingerüstet. Grund ist die anstehende Restaurierung 2 Türme. Lose Steine und bröckelnder Mörtel machen die Arbeiten dringend erforderlich. Die Vorbereitungen für das Großprojekt an dem romanischen Sakralbau laufen seit 2021. Ziel ist es, bis zur 1000-Jahr-Feier 2030 mit der Sanierung der beiden Osttürme fertig zu sein. Der Speyerer Dom gilt als die größte erhaltene romanische Kirche der Welt. 1981 wurde er in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen.
Und jetzt zieht's uns in die Lausitz nach Weißwasser. Dort ist heute die 5. Ausgabe des Lausitz-Festivals eröffnet worden mit Shakespeares Othello. Die Geschichte um den schwarzen Feldherrn, der seine Frau Desdemona aus Eifersucht tötet, rasend gemacht durch die Intrigen seines Gegenspielers Iago. Regisseur Marcel Kohler kombiniert diese Geschichte jetzt mit einem anderen Shakespeare-Text, nämlich dem Monolog Die Fremden. Unser Kritiker Georg Kasch war für uns bei der Premiere dabei. Guten Abend.
Guten Abend.
Die Inszenierung ist in der ehemaligen Glasfabrik Telux zu erleben, und zwar an verschiedenen Stationen und aus verschiedenen Perspektiven. Wie experimentell war das heute Abend?
Experimentell vielleicht gar nicht so sehr, aber man muss schon sagen, dass der eigentliche Star des Abends dieses unglaubliche Gelände ist, diese Hallen, die sich aneinander reihen, die so was Labyrinthisches haben. Und das Tolle ist, wie also Kohler und das ganze Team hier den Othello auf die Bühne bringen, denn sie trennen das relativ schnell. Also am Anfang ist auch das gesamte Publikum beisammen und sitzt da zusammen und steht zusammen in so einem kleineren Raum. Da hält Othello so eine Rede und ruft zum Feiern auf. Und danach wird das Publikum in 3 Gruppen getrennt und erlebt das Geschehen aus 3 verschiedenen Perspektiven. Da ist zum einen die Beziehungsdynamik zwischen Othello und Desdemona. Dann gibt es den kauzigen Hass von Desdemonas Vater Brabantio auf Othello. Der ist hier eine Brabantia. Und dann gibt es noch Iagos Frau Emilia, die so ein bisschen so die verlassene, alleine gelassene Frau da spielt. Und wo auch immer wieder, und das ist das Tolle, andere Figuren aus den anderen Szenen rüberrutschen in die Szenen. Und es ist wahnsinnig genau getimt und schön gemacht.
Und welche Rolle spielt jetzt die Szene Die Fremden, die erst vor einigen Jahren ja Shakespeare zugeschrieben wurde?
Die kommt erst ganz am Ende. Das ist Die Fremde. Das ist ja so eine Szene aus einem Stück Sir Thomas Morris. Und das stammt von mehreren Autoren. Und erst vor einigen Jahren wurde das eben Shakespeare zugeschrieben. Die Szene, um die es da geht, das ist eigentlich eine Rede, in der Thomas Morris von dem Londoner Mob, also da geht es so richtig hoch her, weil der Londoner Mob vor dem Hass auf die Hugenotten bebt. Und der Thomas Morris sagt, Leute, beruhigt euch wieder, das stellt euch vor, ihr werdet in der Situation dieser Fremden und kommt wieder runter. Und Marcel Kohler hat diese Rede Iago in den Mund gelegt, und zwar ganz am Ende, wenn nachdem Othello schon Desdemona umgebracht hat und also das Volk hier in diesem Fall gegen Othello quasi auf die Barrikaden geht. Und das Perfide und das so ein bisschen Böse ist eben, dass Iago jetzt plötzlich derjenige ist, der alles wieder beruhigt, um sich selbst an die Spitze zu setzen und der neue Herrscher zu werden.
Macht das für Sie Sinn in dieser Lesart?
In der Lesart, das macht in dem Maße schon halbwegs Sinn, weil es wirklich die Perfidie und auch so ein bisschen so dieses Volksverhetzende, dieses Typen Iago total auf die Spitze treibt. Aber dass der sich plötzlich so politisch komplett wandelt, hat, obwohl das Ganze von Götz Schubert wahnsinnig überzeugend gespielt wird, hat mich das nicht so richtig überzeugt. Und es gibt auch noch so ein paar andere unlogische Komponenten. Es gibt zum Beispiel die Beziehung von Othello und von Desdemona. Die glaubt man den beiden Schauspielern schon, weil das sind sehr junge, sehr engagierte Schauspieler, Leonhard Burkhardt und Lynn Reusse. Aber wenn es dann am Ende doch wieder auf den üblichen Femizid hinausläuft, wirkt es dann doch so ein bisschen schal, wenn dann so die großen Schreie dreimal hintereinander durch diese Hallen gellen. Und also das habe ich schon wesentlich intelligenter gelöst gesehen, dass dann nicht am Ende das Messer gewetzt werden muss.
Regisseur Marcel Kohler ist selbst eigentlich Schauspieler, gehörte lange zum Ensemble des Deutschen Theaters in Berlin. Wie führt er denn jetzt als Regisseur die Schauspieler?
Ja, da merkt man, dass er da sehr fantasievoll ist und viele schöne kleine Ideen hat. Und das macht sich zum einen am Raum fest. Also es findet sich immer wieder eine Luke, ein Fenster, ein Nebengelass, in denen irgendwas passiert und mit denen was gespielt wird. Und auch die Schauspieler, die kommen wirklich sehr schön miteinander ins Spiel. Und es erhöht sehr die Glaubwürdigkeit. Und es gibt auch noch ein paar schöne Tricks. Also manche Rollen werden zum Beispiel zusammengelegt. Zum Beispiel Cassio, der ja eigentlich so der Anlass ist, für Othello eifersüchtig zu werden. Der bekommt hier noch so eine Schattenseite von einer anderen Figur und ist tatsächlich in Desdemona verliebt und bekommt hier so was Abgründiges, Verlorenes. Das ist eigentlich sehr schön gelöst.
Das Lausitz-Festival steht in der Kritik. Im vergangenen Jahr hatten mehr als 25 Kulturschaffende aus der Region in einem offenen Brief gefordert, das Festival stärker an die Lausitz und ihre Künstlerinnen und Künstler anzubinden. Hat das Festival auf diese Kritik reagiert?
Das hat es. Man muss aber schon erstmal grundsätzlich sagen, dass diese Kritik berechtigt war. Man hat es auch heute gemerkt, viele ZuschauerInnen kamen aus Berlin, kamen aus Hamburg und so aus der Lausitz, würde ich sagen, waren es vielleicht 10-20%. Und dieses Festival gehört ja zu den Projekten, mit denen der Strukturwandel hier in der Region so ein bisschen kompensiert werden soll und ist hoch dotiert. Im vergangenen Jahr lag das Budget bei 4,6 Millionen Euro. Und wenn man dann von angereisten Künstlern hier etwa in Guben Elfriede Jelinek spielen lässt, so wie ich das 2021 erlebt habe, dann wirkt das auf viele Menschen vor Ort eher wie so ein UFO. Aber man merkt in diesem Jahr schon, dass das Festival auf die Kritik reagiert hat, weil, also gestern zum Beispiel, da gab es so eine Art Voreröffnung beim Görlitzer Stadtfest. Da gab es ein großes Chorkonzert mit lokalen Akteuren und dem Finale aus Beethovens 9. Und es wird in den nächsten Tagen hier noch eine freie Gruppe aus Brandenburg, die heißt Theaterland, Lukas Rietschitz' Stück Widerstand aufführen. Und auch jetzt bei Othello, da waren eben nicht nur die überregionalen Schauspielstars dabei, sondern da gab es zum Beispiel im Finale, wenn dann der Mob aufsteht, da gab es den Stadtchor Weißwasser, der das ganz überzeugend gemacht hat.
Georg Kasch über das Lausitz-Festival und die erste Premiere dort, Othello, inszeniert von Marcel Kohler. Die nächste Aufführung ist am Dienstag um 19.30 Uhr. Bei der diesjährigen Biennale in Venedig, die gerade läuft, werden auch die Haftbedingungen in italienischen Gefängnissen thematisiert und künstlerisch aufgegriffen, und zwar im Pavillon des Vatikans. Er befindet sich nämlich in einem Frauengefängnis auf der Insel Giudecca im Süden von Venedig. Und auch sonst wird in diesem Sommer in Italien über Haftbedingungen diskutiert. Italiens Gefängnisse sind überfüllt. Die FAZ schrieb diese Woche, fast jeden dritten Tag gäbe es einen Suizid unter den Häftlingen. Inzwischen will selbst die Mitte-Rechts-Koalition unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni für Besserung sorgen, obwohl sie durch die Erhöhung von Strafmaßen auch zur Überfüllung der Gefängnisse mit beigetragen hat. Beschlossen wurde ein neues Gesetz, demnach sollen Gefangene, die weniger als ein Jahr Freiheitsentzug zu verbüßen haben, mit einer elektronischen Fußfessel in den Hausarrest entlassen werden. Anlass für uns hier ein Fazit, mal auf die Institution Gefängnis zu blicken mit dem Buchautor, Anwalt und ehemaligen Gefängnisdirektor Thomas Galli. Er ist der Meinung, Gefängnisse gehören ganz abgeschafft. Guten Abend.
Guten Abend.
Nicht klimatisiert, heillos überfüllt, voller Menschen, die psychisch krank oder drogenabhängig sind. Überraschen Sie die Zustände in Italiens Gefängnissen?
Also die Zustände in den italienischen Gefängnissen sind sicher noch einiges schlimmer und gravierender als in den deutschen Gefängnissen. Aber der Grundgedanke ist der gleiche, dass eine große Menge von Straffälligen, einige hundert, in größeren Anstalten sogar 1000 oder mehr, zusammen in einer geschlossenen Anstalt eingesperrt werden. Insofern sind auch die Grundprobleme vergleichbar.
Selbst wenn man für bessere Bedingungen sorgen würde, mehr Platz, bessere Luft, bessere Resozialisierungsprogramme, wenn ich Sie richtig verstehe, reicht Ihnen das aber nicht. Sie wollen Gefängnisse ganz abschaffen. Warum?
Also ich plädiere dafür, diese Gefängnisidee zu überwinden. Und diese Idee heißt eben, dass man die Menschen tatsächlich zur Strafe einsperrt. Also man sperrt sie nicht ein, um sie zu resozialisieren, sondern man sperrt sie erstmal ein, damit sie ein Übel erleiden, damit es ihnen wehtut sozusagen. Und dann überlegt man sich während dieses Einsperrens, na gut, wie können wir vielleicht die Zeit noch einigermaßen sinnvoll nutzen. Aber das Wesen der Gefängnisse ist eben nach wie vor die Zufügung eines Übels, einer Vergeltung. Und das Wesen der Gefängnisse ist auch, wie gesagt, dass wir ein paar hundert Straffällige zusammen auf engstem Raum einsperren. Unterm Strich kann das alles nicht resozialisierend in dem Sinne wirken, dass eben mit den Menschen so umgegangen wird, dass sie möglichst nicht wieder straffällig werden. Das heißt, alles, was man sozusagen in den Gefängnissen verbessert und reformiert, ist natürlich besser als nichts. Aber noch besser wäre es, diesen Gefängnisgedanken an sich zu überwinden.
Muss eine Gesellschaft nicht sagen können, du hast solchen Schaden angerichtet, du hast zum Beispiel gemordet, Steuern hinterzogen, warst gewalttätig oder hast vergewaltigt, dich wollen wir nicht mehr unter uns haben. Also ich denke jetzt zum Beispiel auch an die Tat von Solingen. Das gibt doch anderen Menschen auch ein Gefühl der Sicherheit, wenn Straftäter dann nicht einfach mehr unter uns sind.
Absolut, und das ist bei mir persönlich ganz genauso. Also ich möchte auch nicht so einen Menschen in Freiheit unter uns wissen, und das finde ich auch absolut legitim, dass wir als Gesellschaft sagen können, genau, wir wollen dich nicht in Freiheit unter uns haben, das ist uns zu gefährlich. Das ist vollkommen klar, dass es Menschen gibt, denen man aus Sicherheitsgründen die Freiheit entziehen muss, möglicherweise eben sogar lebenslang. Das sind aber nur sehr, sehr wenige, die tatsächlich andere morden oder immer wieder schwer verletzen oder sexuell missbrauchen. Aber die weitaus meisten Inhaftierten, jetzt bei uns in Deutschland und in Italien ist es nicht viel anders, verbüßen eben eher kürzere Freiheitsstrafen von ein paar Monaten bis zu wenigen Jahren. Das heißt, das sind Menschen, die, wenn sie wieder entlassen werden, sowieso noch fast ihr ganzes Erwachsenenleben vor sich haben. Und da muss es schon darum gehen, dass wir uns Gedanken machen, wie können wir mit denen wirklich so sinnvollerweise umgehen, dass wir auch dauerhaft die Gefahr einfach reduzieren, dass sie wieder straffällig werden. Und wenn wir sie in diese Anstalten reinstecken mit diesen ganzen subkulturellen Einflüssen, also man kommt eben da wirklich in ein absolut falsches Umfeld herein, die Leute stecken sich gegenseitig an mit destruktiven Ideen. Es entsteht eine Oppositionshaltung zum Staat, zur Justiz, zu unserem System. Und es wird genau das Gegenteil von dem eigentlich erreicht, was wir erreichen wollen.
Dieses Jahr wird ja der 300. Geburtstag von Kant auf verschiedene Art und Weise begangen in vielen Ausstellungen. Und die Aufklärung, die hat auch zur Reform der Gefängnisse geführt, aber nicht so weit, dass man dran gedacht hatte, sie abzuschaffen. Also es gibt eigentlich weltweit in jedem Land Gefängnisse. Ich würde sagen, die Idee hat sich sehr durchgesetzt. Und es ist auch nicht sehr populär, jetzt darüber zu diskutieren, sie abzuschaffen. Also warum halten sich Gefängnisse so hartnäckig? Was ist da Ihre Theorie?
Weil sich der Strafgedanke und der Vergeltungswunsch so hartnäckig hält, das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Natürlich, ein Punkt ist auch, dass viele Menschen einfach nicht wissen, sozusagen, wer überhaupt alles in unseren Gefängnissen sitzt und was die Leute für einen Hintergrund haben. Also das ist auch so ein bisschen ein Aufklärungsproblem noch. Aber dieser Strafgedanke, und weil Sie eben Kant ansprechen, der war ja dann ganz starker Verfechter auch von diesem Strafgedanken, dass und sozusagen, wenn die Gesellschaft und die Welt untergeht, der letzte Mörder muss noch hingerichtet werden. Also dieser Strafgedanke, der gehört immer mehr auf den Prüfstein, dass wir uns fragen, was erreichen wir denn tatsächlich? Ist es tatsächlich so, dass wir Gerechtigkeit schaffen, dass wir Sicherheit schaffen, dass es irgendein Übel wieder gut macht, wenn wir dem Täter ebenso ein Übel zufügen? Denn das müssen wir jedenfalls zunehmend hinterfragen. Das müssen wir nicht ganz auflösen. Die Übelzufügung, auch staatliche Gewalt, brauchen wir weiterhin. Aber ich glaube, wir sollten eben andere Ziele in den Vordergrund rücken. Und gerade, wie gesagt, die Großteil von Kriminellen, die jetzt nicht schwerste Delikte begehen, Also wo man sagen kann, da gibt es noch Chancen, dass die auf einen guten Weg kommen. Da müssen wir eben schauen, dass wir andere Wege finden, außerhalb dieser geschlossenen Anstalten mit diesen Menschen umzugehen.
Und was wäre Ihr Vorschlag anstelle von Freiheitsentzug?
Also dieser Gedanke, den Sie jetzt angesprochen haben in Italien, dass kürzere Gefängnisstrafen ersetzt werden durch Hausarrest, elektronisch überwachten Hausarrest, der gefällt mir sehr gut, weil da fallen schon mal viele von diesen subkulturellen Einflüssen weg. So der Straffällige wird nicht in ein kriminogenes Umfeld gesteckt, sondern er bleibt in seinem normalen Umfeld. Wenn das natürlich ein kriminelles Umfeld ist, dann ist es auch nicht sehr produktiv. Das heißt, man muss auch da wieder sagen, allein die Alternative elektronisch überwachter Hausarrest statt Haftanstalt ist auch keine Lösung, sondern das muss auch natürlich klug angegangen werden. Und ich muss Lösungen haben, Menschen, die wie gesagt in einem kriminellen Umfeld sind, aus diesem Umfeld auch gegen ihren Willen rauszunehmen und in woanders unterzubringen mit elektronischer Überwachung. Und was ich auch einen ganz wesentlichen Punkt finde, ist die Schadenswiedergutmachung. Wir vergessen leider viel zu sehr die Opfer und die wirklich Geschädigten von Straftaten. Unser Strafrecht ist unglaublich täterkonzentriert und zentriert, hängt auch mit diesem Rachegedanken eben zusammen sozusagen. Die Rache geht über allem und man tut sich viel leichter, Rachewunsch zu spüren, als wirklich Mitleid und Empathie mit Opfern zu entwickeln, weil das natürlich auch selber einen schmerzen kann und schwerfallen kann. Aber ich glaube, wir sollten die Opfer da auch mehr in den Vordergrund stellen und das heißt die Schadenswiedergutmachung, Täter-Opfer-Ausgleich viel stärker ausbauen.
In Italien wird heftig über die unhaltbare Situation in den Gefängnissen des Landes diskutiert. Autor, Anwalt und ehemaliger Gefängnisdirektor Thomas Galli ist dafür, Gefängnisse weitgehend abzuschaffen. Sein neues Buch, Wie wir das Verbrechen besiegen können, erscheint Anfang Oktober in der Edition Einwurf. Dankeschön, Herr Galli, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Und jetzt kommen wir hier in Fazit zur Kulturpresseschau mit Klaus Bukatzky.
Dass die Goethe-Medaillen vom Goethe-Institut traditionell am 28. August verliehen werden, ruft uns die Tageszeitung Taz in Erinnerung. Aber warum ausgerechnet an diesem Tag? Nun, es ist der Geburtstag Goethes, was früheren Generationen in der Schule eingebläut wurde, inzwischen aber wohl nicht mehr als Allgemeinwissen vorausgesetzt werden kann. Sehr schade, findet der Kulturpressebeschauer, der schließlich die Bochumer Goethe-Schule besuchen durfte, erreichte das Abitur mit Mühe und Not. Viele Europäer bilden sich ein, dass die Welt vor der Migration, vor der Globalisierung wundervoll war, sagt der Schriftsteller Mohsin Hamid. Sie war es nicht. Sie war der Horror, der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, Kolonialismus, Feudalismus, Monarchie. Die Süddeutsche Zeitung hat den in Pakistan geborenen britischen Literaten zum Interview gebeten nach den Terrormorden in Solingen, die bei uns ganz sicherlich wieder auch zu rassistischen Debatten über Migration und Migranten führen werden. In Europa herrscht die Überzeugung, dass es sich benehmen kann, wie es will, weil die Welt Europa so dringend braucht. Europa kann seine Minderheiten drangsalieren, der Welt die kalte Schulter zeigen, sich dem Rassismus hingeben. Aber die Welt, sagt Mohsin Hamid, fährt chinesische E-Autos. Sie bringt Ingenieure, Wissenschaftlerinnen, Mathematiker, Künstlerinnen, Philosophen, Musikerinnen hervor, millionenfach. Die Welt braucht Europa nicht mehr so dringend. Und dafür braucht Europa wohl immer dringender die Vereinigten Staaten. In der vergangenen Woche konnte man fast ein wenig neidisch in die USA blicken, lesen wir im Berliner Tagesspiegel über den Parteitag der Demokratischen Partei. Im United Center in Chicago wurden Fahnen geschwenkt und Standing Ovations gespendet. Wo man auch hinsah, strahlende Gesichter. Die Ekstase glich einem Popkonzert, meint Andreas Busche. In Deutschland öffnete sich im Frühjahr ein kleines Fenster, als 100.000 Reisende mit der Erkenntnis auf die Straßen gingen, dass niemand die Demokratie als selbstverständlich voraussetzen sollte, erinnert er an die Demonstrationen gegen die AfD. Die Unzufriedenheit mit der Politik wurde in eine positive Botschaft und sogar ein Gemeinschaftsgefühl verwandelt. Diese Graswurzelbewegung war nur von kurzer Dauer. Vielleicht lohnt auch deswegen derzeit ein Blick nach Amerika. Oder wie unser Johann Wolfgang von Goethe meinte, nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss. Aber auch sprachlich lässt sich für unsere Politik einiges lernen von unseren amerikanischen Freunden. Die Reden auf dem Nominierungsparteitag der Demokraten waren akribisch vorbereitet, mutig und unterhaltsam, lesen wir in der Süddeutschen. Von einer rhetorischen Meisterschaft, wie sie nicht in einem Wochenendseminar herbeigecoacht werden kann, schreibt Stefanie Hennig, die sich als parteilose Redenschreiberin im Staatsministerium Baden-Württemberg da auskennt. Jedes Wort sitzt. Es ist viel Mühe in diese Reden geflossen. Man merkt es. Es ist eine Mühe, die auch beim Zuhörer, Zuschauer, Adressaten ankommt. Denn an die Wirkkraft einer Rede zu glauben, heißt sein Gegenüber ernst nehmen, den Wähler ernst nehmen. Es ist das wichtigste Gefühl, das eine Rede vermitteln muss, jedenfalls in einer Demokratie. Man wünscht sich auch nur einen Hauch solcher Rhetorik Festspiele im nächsten Bundestagswahlkampf erleben zu dürfen. Wäre das schön. Da müssen wir leider nur wieder an unseren guten Goethe denken. Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
Da kann ich dichterisch nicht mithalten. Das war Klaus Pokatzki mit der Presseschau am Ende dieser Fazitsendung. Ich sage danke fürs Zuhören. Mein Name ist Elena Gorges.